Radio Ravnica Folge 246. Heute mit dem zweiten Teil unserer Modern Horizons 3 Commander Deck Review. Und darüber hinaus reden wir noch, dass GameStop jetzt auch eure Magic-Karten kaufen will. Zumindest in Amerika und als Pilotprojekt. Zu guter Letzt natürlich auch noch ein bisschen Ask Us Anything. Aber zuerst, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Ich bin wirklich gespannt auf die Folge, weil Modern Horizons 3 kommt ja praktisch, wenn ihr das hier hört, heute raus.
Das ist Pre-Release-Wochenende.
Die Commander-Decks, genau, die Commander-Decks kann man ab dann auch schon kaufen. Mhm. Dementsprechend könnt ihr da noch mal was reinsetzen. Und da bin ich drauf sehr, sehr, sehr gespannt. Auch gerade, was Modern Horizons antut. Wir haben die letzten Wochen ein bisschen drüber geredet. Wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr noch mal reinschauen. Wir haben die letzten paar Wochen so ein bisschen drüber geredet, was wir glauben, wie das Format so ein bisschen geshaked wird und ob es geshaked wird. Und ja, dementsprechend bin ich da sehr, 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 sehr gespannt drauf.
Genau. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, ob denn unsere Voraussagen denn so wahr werden. Aber bevor wir reinsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Trink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt diese Getränke genießen und dabei ein bisschen Geld sparen. Mit unseren Codes Ravnica 10 könnt ihr 10% sparen oder Ravnica 5 spart ihr 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Das Ganze könnt ihr euch anschauen bei weareholy.com/radioravnica und ihr unterstützt uns dabei indirekt. So müsst ihr kein extra Geld ausgeben, um uns eben zu supporten. Das ist ganz nett für euch, yes, für uns und alle profitieren. Genau, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Ich habe jetzt hier mir als erstes Deck für heute aufgeschrieben, das Graveyard Overdrive Deck. Das ist ein Junt Graveyard Deck, wie man es denn bezeichnen könnte. Aber was ist denn das, ja, nicht so ganz subtile Subtheme, wenn wir schon bei Junt sind?
Tatsächlich ist Lurgolfs beziehungsweise Tamogolf-Effekte. Tamogolf ist der bekannteste Lurgolf, glaube ich. Zumindest State jetzt. Und ja, wir haben eine Menge neue Lurgolfs da drin bekommen. Das heißt, wir bekommen für verschiedenste Typen in Friedhöfen und so weiter und so fort, bekommen wir ja Bonus-Effekte. Ja. Und da muss ich sagen, das ist als Junt-Spieler, freut man sich natürlich darüber, weil als Junt-Spieler ist man Tamogolf gewohnt.
Ja, das, ich bin mit dem Deck so ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen ist es Modern Horizons 2, Modern Junt assoziiert man eben mit Tamogolf. Jetzt haben wir hier aber ein Commander-Deck und Tamogolf, zumindest soweit ich es weiß, ist jetzt nicht so krass in Commander, wie halt es in Modern war. Ich weiß nicht, wie findest du diese Herangehensweise, jetzt so ein ganzes Deck in einem Modern Horizons Set, aber für ein Commander-Deck zu machen? So diese ganze, wir basteln ganz neue Tamogolfs und es gibt ja auch Tamogolf-Tokens von irgendwelchen Ländern, die das irgendwie tappen können. Ich weiß nicht, wie findest du das? Findest du es an sich eine coole Referenz oder ist das ein bisschen zu weit gefächert?
Das ist das einzige der Commander-Decks, das ich überhaupt akzeptiere und sage, das ist okay. Das muss ich einfach sagen.
Ja.
Das Eldrazi, das bunte Eldrazi-Deck, es gibt keine bunten Eldrazi-Decks im Modern. Ja? Ich spiele ein schwarz-weißes Meme-Eldrazi-Deck und ich bin, glaube ich, einer von drei Leuten, die in Modern bunte Eldrazi-Decks spielen. Hätte man farblos machen können. Aber, und das ist das große Aber, Tamogolf bzw. Lurgolf ist so das, was ich mit Modern verbinde. Es war immer in jedem Modern Modern Masters damals noch, war es das, die Karte, die man catchen wollte. Und da muss ich halt einfach sagen, das zeigt einfach, wie gut sie das einfach machen könnten, wenn sie es anständig machen wollten. Ja. Das ist so das bisschen das Problem, was ich habe. Das Deck selber finde ich mega. Ich finde die Idee mega. Wirklich, sowas zu machen. Man hätte ja auch, wie gesagt, ein Tron-Deck machen können oder sonst was. Man hätte coole Modern-Sachen im Commander bauen können. Und das haben sie halt nicht getan. Sie haben einfach sich für, naja, ein Deck entschieden. Das ist das Logo-Deck. Und deswegen finde ich das sehr cool, dass sie es gemacht haben. Weil das ist das Einzige von denen, wo ich sagen würde, so sollten Modern-Commander-Decks aussehen, wenn wir überhaupt welche bekommen müssen.
Ja.
Da bin ich irgendwie ja immer noch nicht so fein mit.
Irgendwie erinnert mich das an Brian Kiplers Commander-Deck von seiner Commander-at-Home-Show, die er hat mit Olivia. Und er hat da ja ein Commander-Deck, wo er quasi nur Karten drin spielt, die er auf Pro-Touren schon gespielt hat. Und irgendwie geht es in so eine Richtung. Es ist wahrscheinlich, die Thematik Lurgolf oder Tarmogolf wird wahrscheinlich nicht mehr hingeben als das, was wir jetzt hier bekommen. Vielleicht kann man noch ein bisschen Graveyard-Reanimation-Kram mit reinpacken oder so. Aber die Idee ist auf jeden Fall witzig und man versteht es so sofort. Deswegen finde ich es eigentlich auch okay. Mich hat es aber doch ein bisschen gewundert, weil Lurgolf ist halt, außer Tarmogolf, kennt man jetzt nicht so viele, die tatsächlich gespielt worden sind, oder? Also in der Historie von Magic. Selbst. Der Lurgolf selbst, der Ursprungs-Lurgolf, der hier auch lustigerweise drin ist. Also
da haben sie es wenig geschafft, weil, Spoiler, Tarmogolf hat es nicht geschafft. Die 5-Euro-Karte war dann doch zu teuer, um sie da reinzupacken.
Der hat es als Token geschafft, den man jetzt proxyen kann.
Stimmt.
Wenn man
stimmt.
Oh Mann, oh Mann. Aber lass uns mal auf die Karten eingehen. Wir fangen mal an mit der Head-Kommandeurin. Das ist dieser The Restless, eine 5-Mana, 2 generische, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes Legendary Creature Human Scout mit 5-6. Und wenn ein Lurgolf permanente ins Friedhof gelegt wird von irgendwo anders, außer dem Battlefield, kann man es eben ins Spielfeld tun. Also ein bisschen wie Madness, nur ohne, dass man Kosten zahlen muss. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die du kontrollierst, Schaden zufügen, können wir einen Tarmogolf-Token kreieren. Der Tarmogolf-Token ist einfach Tarmogolf-Effekt. Also Sternchen, Sternchen plus 1 und kriegt plus 1 für jede Karte in allen Friedhöfen. Wie findest du dieser als Commander? Findest du, das funktioniert schon ganz gut, was sie vorhat? Oder glaubst du, da hätte noch ein bisschen was mehr reinkommen müssen?
Dieser ist insane. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie ist nämlich genau nicht wie Madness. Denn sie wird einfach ins Feld geputtet. Du musst nichts dafür bezahlen.
Es kann nicht gecountert werden.
Du musst nichts für deine Mill-Sachen bezahlen. Wenn du zum Beispiel eine Nakromöbe oder sowas hast, die ja vom Feld direkt auf den Friedhof geht. All solche Sachen. Solche Effekte hat sie einfach. Wenn ein Gegner dich discardet, stell dir sie vor und du gehst hin und sagst, okay, mach ich mein Wheel of Fortune. Werf meine Hand ab, bekomme 3 Tarmogolfs oder Lurgolf XY und zieh 7 Karten. Ja. Das ist insane. Und ich glaube tatsächlich, dass es da einige Möglichkeiten gibt, ein bisschen das zu, auszunutzen, sag ich mal. Denn wir haben auch Magic-Karten, die sagen, alle Kreaturen bekommen einen bestimmten Kreaturentyp.
Ja.
Und ich glaube, dieser werden wir noch öfter sehen, tatsächlich, weil sie ein sehr, sehr hohes Combo-Beatdown-Potenzial hat, tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ja, sowas wie Maskwood Nexus, was hier auch drin ist. Creatures you control are every creature type. The same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren't on the battlefield. Also damit kann man quasi einfach jede Kreatur zu einem Lurgolf oder mit einem Lurgolf machen und dann halt wirklich alles wheelen und alles wieder aufs Spielfeld bringen. Also ich sehe schon, was du meinst. Und wenn die da noch Haste bekommen oder sowas von einem Anger, der hier auch drin ist, ist das schon ziemlich cool. Tatsächlich gibt es aber noch einen zweiten Commander, und zwar ist das Khorram the Undertaker. Sehr schöne Wrestling-Referenz an dieser Stelle. 4 Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes für einen 0/5er Legendary Creature Human Warrior. Und der bekommt plus X plus 0, wobei X die größte Power among Creature Cards in your Graveyards, in all Graveyards ist. Also die stärkste Kreatur gibt dem quasi die Power aus allen Friedhöfen. Und wenn er angreift, mildt jeder Spieler eine Karte. Und während unseres Zuges können wir Karten spielen, können wir ein Land spielen und Spells casten aus Graveyards, die da diese Runde gebracht worden sind. Also die Idee eigentlich ganz klar. Du willst mit dem angreifen, du willst eigentlich alle Kreaturen oder alle Gegner eben millen lassen und dann aus den Friedhöfen der Gegner quasi spielen, mehr oder weniger. Und hast sogar noch mehr Benefits draus, eben ihn stärker zu machen, wenn da irgendwie so ein Emrakul oder sowas in den Friedhof gelegt wird oder sonst irgendwas Großes oder sowas. Und dann wird er auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, eine 12-5 oder sowas. Wie findest du Khorram im Gegensatz zu dieser? Wen würdest du eher in deiner Command Zone haben?
Immer dieser. Immer dieser.
Okay, ist das Kombo-Potenzial höher?
Ja, nicht nur Kombo-Potenzial, mit Khorram, ich weiß nicht, was ich mit Khorram anfangen soll. Er macht halt so, jeder Spieler mildt eine Karte und hat irgendwie Big Power, aber irgendwie doch keine Big Power. Mhm. Und irgendwie am jedem Zug darf man irgendwie was spielen, aber nur wenn man zugehauen hat, aber er hat keinen Evasion-Move, er ist nicht unzerstörbar, er kann nicht fliegen, er hat keinen Trampel, er hat nix. Und irgendwie weird und Nee.
Ja, ich finde auch, also ich glaube, man muss halt wirklich drum herum bauen. Ich finde es halt witzig, dass wir jetzt auch in Junt dieses Steel Matters, also wo du gegnerische Sachen klauen kannst, eben mit drin hast, was wir jetzt auch schon in Grixis und in Dimir und Blau Monoblue auch teilweise haben. Also so diese Thematik von ich spiele Karten von meinem Gegner, die wird auch ein bisschen beliebiger, meiner Meinung nach. Aber trotzdem glaube ich, also ich finde ihn fast schon so generisch gut, dass man mit ihm auf jeden Fall ein Graveyard-Deck auch einfach bauen könnte, ohne diesen ganzen Tamokolf-Kram drumherum. Und hat wahrscheinlich sogar noch ein besseres Deck. Aber dieser finde ich auf jeden Fall auch interessant. Beziehungsweise interessanter jetzt gerade explizit in diesem Deck. Ja, was fällt dir denn sonst so auf aus dem Deck? Was sind denn so neue Karten oder Reprints, die dir so ins Auge fallen als besonders, besonders gut?
Also der Tamogolf wäre großartig. Wenn wir den jetzt mal rausnehmen, finde ich es cool, dass sie Reaver Cleaver wieder geprintet haben.
Oh ja, ist noch sehr Reaver Cleaver ist
eine sehr, ja, die ist schon, kostet schon Geld und die ist auch tatsächlich sehr cool, so soll man sagen. Weil sie halt echt viele Trash-Codes geben. Final Act ist in diesem Deck hier drin, darüber haben wir schon geredet. Ja. Ist der Counterpart von, ja, wie heißt denn die Weiße davon?
Jetzt bin ich gerade auch geblankt. Ich habe das Gefühl, Farewell. Nice.
Farewell. Farewell, genau. Genau. Das Final Act, der halt alle Kreaturen zerstört, alle Planeswalker, alle Battles, finde ich sehr interessant, dass hier Battles wieder auftauchen, alle Friedhöfe exiliert und dann alle Gegner, alle Counter verlieren lässt. Auch sehr, sehr, sehr starker Removal. Und für mich tatsächlich die interessanteste Karte ist Tempt with Mayhem. Hm. Eine Instant für 3 Mana, die sagt, man sucht sich eine Instant oder Sorcery aus. Und jeder Gegner kann eine Kopie dieser Kopie machen. Wenn jemand diese Kopie kopiert, bekommst du eine Kopie der Kopie.
Ja, also es ist so Tempting Offer wieder als Mechanik. Von wegen, egal welche Entscheidung kommt, man selbst hat am meisten davon einfach.
Ja.
Aber die Formulierung deswegen, ist auf jeden Fall wieder was Besonderes.
Ja, aber deswegen mag ich einfach Tempting Offers. Ich liebe Tempting Offers, weil es dir sehr schnell am Spielfeld zeigt, welcher Gegner Wissen darüber hat, wie stark diese Temptings sein können.
Ja.
Und wer sich denkt, oh ja, ich kriege auch mal, das ist ganz nett, das bringt mich voran. Weil, Spoiler für alle Leute, die im Commander das vielleicht manchmal machen, geht nicht auf Tempting Offers vom Gegner ein. Er will diese Karte nicht spielen, wenn es ihm nicht mehr bringt wie euch. Macht es einfach nicht.
Ich spiele in meinem Gates-Deck dieses Tempting Offer, ich glaube für 4 Mana. Such dir ein Land raus und dann kann sich jeder auch ein Land raussuchen und ich kann mir dann so viele Länder raussuchen, wie Gegner sich auch Länder rausgesucht haben. Und ich habe dann plus 3 Länder und die Gegner alle so ein Land mehr, was halt immer noch gut genug sein kann für manche Decks, aber genau dieses Tempting Offer. Ich versuchte auch einfach leise zu sagen, oh, willst du nicht auch ein Land haben? Dann such doch mit mir und ich profitiere da ein bisschen zu viel von. Mhm. Aber wir haben tatsächlich so ein paar Sachen noch mit drin, die ich ganz spannend finde. Zum einen Tamogolfs Nest, ein 3-Mana Kindred Enchantment Lurgorf Aura. Also wurde die Typzeile sehr ausgefüllt, würde ich sagen. Mit Enchant Land und Enchanted Land has 2 Mana Tappen created Tamogolf Token. Jetzt haben wir natürlich schon festgehalten, dass Tamogolfs hauptsächliche Zeiten in Modern vorbei sind. Und wir können ja sagen auch, dass eben diese Commander-Decks und die Karten, die aus dem Commander-Deck, extra fürs Commander-Deck designt worden sind, sind nicht modern legal. Aber meine Frage an dich, wäre so eine Aura wieder ausreichend, wenn man Tamogolf-Tokens machen würde für modern? Wäre das was du sehen könntest, dass man irgendwie mit Ländern da zumindest irgendwie handhabt, dass man, wenn nicht ein Tamogolf reicht, genügend daherkommt?
Genau, also das glaube ich schon. Dadurch, dass man das irgendwie verzaubern kann und dann halt wirklich fest jede Runde 2 machen kann, also 1 machen kann, ist es, glaube ich, wenn das durchkommt, gegen Control zum Beispiel GG. Und dementsprechend, glaube ich schon, dass es ganz gut wäre. Mich stört an dieser Verzauberung, dass es die einzige Kindred-Spell in diesem ganzen Deck ist. Und man hier irgendwie durch den Kindred-Spell irgendwie es nicht hinbekommt, anständig die Tamogolfs zu growen. Ich hätte irgendwie gehofft, dass die noch mehr Kindred-Spells irgendwie mit reinbringen, damit das endlich mal triggert. Ist genau wie kein einziges Battle drin ist.
Das ist mir auch aufgefallen. Also Final Act wodurch, zerstört zwar Battles, aber
ja, aber wodurch ihr eure Tamogolfs nie auf die volle Stärke kriegen werdet.
Ja, Leider, das wäre ja so ein, ich hätte es so gefeiert, ich glaube, das wäre aber auch ein bisschen zu strong gewesen wahrscheinlich, wenn es irgendein Artefakt gäbe, so ein bisschen vom Namen her, so ein bisschen wie Altar of the Goyf, was hier halt hier auch drin ist, wo man das irgendwie, ne, ist dein Tamogolf die maximale Größe, kannst du das tappen und you win the game oder so. Einfach nur quasi Tamogolf durchgespielt, aber ja. Schade, dass sie hier das volle Potenzial vom Golf nicht ausschöpfen.
Das ist richtig.
Vielleicht noch ganz spannend, wir haben auch einen neuen Cascade-Elfen als Erweiterung vom Bloodbraid-Elf, haben wir den Bloodbraid-Challenger, der ein Mana mehr kostet, für 5 Mana 4-3 hat der Cascade, Haste oder Escape. Escape-Kosten sind 5 und man kann 3 oder mehr Karten exilen aus dem Friedhof. Wie findest du den jetzt im Kontext von Commander? Glaubst du, der ist, dadurch, dass man ihn zweimal spielen kann, deutlich besser als der Bloodbraid-Elf? Oder glaubst du, ja, ist auf selber Power-Level-Höhe?
Wenn du den nur zweimal spielen könntest.
Stimmt, Escape, man kann ihn ja mehrmals.
Kann man unendlich oft spielen. Escape ist die dümmste Mechanik nach Storm, die sie sich jemals ausgedacht haben. Und sie sollten einfach aufhören, diesen Schrott auf die Karten zu drucken, weil es die Karten kaputt macht. Heilige Kacke. So, Bloodbraid Challenger ist eine geile Commander-Karte, meiner Meinung nach.
Ja.
Also, 5 Mana, 4-3, Cascade, Haste, klingt jetzt erstmal echt nicht beeindruckend. Aber die Möglichkeit, immer und immer und immer und immer wieder zu escapen, generell wird viel zu wenig Escape gespielt, meiner Meinung nach. Mhm. Weil Commander-Spieler sind ja auch so, dass du ja auch keinen Graveyard Hate spielst. Du spielst kein Rest in Peace, weil du ja nicht am Tisch jemand anderem den Spaß verderben willst. Mhm. Also nutzt es aus, dass niemand euren Spaß verderben will und spielt alles, was Escape hat.
Ja.
Wie gesagt, ist eine ziemlich gute Karte, wie ich finde. Und finde den auch sehr, sehr spannend zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also da haben sie ja einige von den neuen Karten mit drin, die sehr, sehr spannend damit laufen können.
Ja, total. Also ich find auch wirklich die Idee des Decks, ich finde es ein bisschen Mimi, im Sinne von, oh, okay, wir machen jetzt ein Tamogolf-Commander-Deck. Aber tatsächlich finde ich es tatsächlich, dafür ist es sehr gut gelungen. Also sowohl die neuen Karten, die da drin sind, machen sehr viel Spaß, zumindest so, wie sie sich lesen. Landbase, obligatorisches, warum Tempel hier?
Gerade so viele getappte Länder wie in diesem Deck, also die generischsten, getapptesten Länder, die sie finden konnten, da ist Canyon's Love drin. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Canyon's Love gesehen habe.
Und sowas wie Tranquil Thicket oder sowas, ist auch, weiß nicht, was soll das?
Ja, also das coolste getappte Land ist immer noch Raging Ravine, weil es irgendwann mal tatsächlich mal in Modern gespielt wurde. Ja, ansonsten ist hier, sorry, das sagen zu müssen, aber diese Landbase ist ein absoluter Hohn vor dem Herren, selbst für die anderen Decks. Das ist die schlechteste Landbase aller Commander-Decks. Und wir haben schon ziemlich gesagt, dass die von den Eldrazis ganz okayisch ist und das von dem Energy ein bisschen wack ist. Aber Hidalrotz, boah, da hätten sie mehr Basics reintun sollen, statt den Müll.
Also vor allen Dingen, also ich glaube, was mich diesmal bei den Tempeln richtig aufregt, wir haben ja ein Graveyard-Theme und wir haben die Surveillance, die quasi einfach nur bessere Tempel sind. Sie haben auch den Land-Type, was dann hier so Tainted Woods und sowas eben halt aktivieren könnte. Also warum haben sie hier nicht einfach ein paar Surveillance eingeprottet. Ich weiß, sie sind erst dieses Jahr gedruckt worden, die sind noch relativ frisch, aber come on. Es ist Modern Horizons, also packt doch wenigstens die Surveillance rein.
Ja, gutes Beispiel dafür ist die Karte Rampant Growth in diesem Deck. Rampant Growth in einem Commander-Deck, boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube Kamigawa und davor, keine Ahnung, Tempest oder so, echt.
Ja.
Also, sorry, das ist so wack.
Ja, manchmal machen sie irgendwie komische, unkreative Entscheidungen und die Landbase und so ein paar Staple-Spells gehören irgendwie immer dazu. Aber ja, ich glaube, das ist soweit erstmal zu dem Tamogolf Graveyard Overdrive Deck. Was sagt ihr denn zu Tamogolf in der Command Zone? Hat er jetzt endlich nochmal eine Heimat gefunden, wenn es auch nur in Tokenform ist? Oder sagt ihr, das reicht immer noch nicht oder ich will ein anderes Graveyard Deck bauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit tatsächlich meinem persönlichen, glaube ich, Lieblingsdeck aus dem Vierer. Mhm. Und zwar Tricky Terrain, ein Simic Lands Meta Deck. Nur diesmal Lands mit einem Twist, ne? Und zwar diesmal geht's ja mehr auf die Land-Untertypen, oder?
Genau, es geht ein bisschen mehr auf die Lands-Untertypen, weil es halt Länder auch kopiert. Zusätzlich dazu zu dem altbekannten, was wir eh schon haben, Simic kopiert alles Style, sage ich mal, ja. Haben wir jetzt auch noch den Punkt, dass wir halt diese Untertypen eben wir können das ja schon mal sagen, sowas wie Gates oder sowas wie Ursas Powerplant, Ursas Mind, Ursas Locus. Tower sind ja auch Typen, Locusse, also Orte, das sind schon Ding. Deserts gehört auch dazu für die Leute, die jetzt relativ neu dabei sind. Auch die gehören dazu. Mhm. Und solche Untertypen werden halt ein bisschen relevanter in diesem Deck.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich finde es halt deswegen so spannend, weil ich habe ja meinen Five-Color Garth One-Eye Gates Deck, was sämtliche Gates spielt, die gedruckt wurden in der Magic-Geschichte. Und zum einen kriege ich, glaube ich, mit diesem Deck noch ein paar Gates mit dazu. Zum anderen könnte ich eben mit den Everything-Countern, die sehr unkreativ benannt worden sind, meiner Meinung nach, tatsächlich das noch einfacher erfüllen, falls es nicht schon einfach genug war. In Form von Umo, Queen of Vesuva, ein 3-Mana, zwei generische und ein Hybrid-Simic, also sowohl grün oder blau kann man dafür zahlen, 1-5 Shapeshifter Noble. Wenn sie ins Spielfeld kommt oder angreift, können wir einen Everything-Counter auf jeden von bis zu einem also auf ein Land legen und einer Target Creature. Jeder Land mit einem Everything Counter ist jedes Land Type in addition to its other types und jedes Non-Land Creature ist alles, also ist jeder andere Kreaturentyp. Und bevor wir in die Mechanik reingehen, findest du den Namen Everything Counter auch so weird wie ich oder bin ich da irgendwie alleine?
Nein, absolut nicht. Ich finde das ganz, ganz, ganz weird und schrecklich. Heilige Makrele, das ist, also vor allem, ich will wissen, wie der auf Deutsch heißt.
Das habe ich mir auch so, gedacht.
So, alles ja, alle, Counter.
Die Alles-Marke.
Ja, Alles-Marke.
Lege eine Alles-Marke.
Ja. Oder lege eine Jedermanns-Marke drauf. Keine Ahnung, ey, das ist.
Oh, das wäre großartig.
Boah, geht so.
Eine Jedermann-Marke.
Es ist so schlimm, meiner Meinung nach. Also, es ist wirklich, also nicht der Commander, die Markennamen. Der Commander, den finde ich sehr geil.
Ja, total. Ich finde den auch also überraschend stark, wenn wir halt, ich glaube, wir können auch direkt erstmal in die Länder gehen, was das nämlich bedeutet. Also wir haben halt so Sachen, wie nehmen wir zum Beispiel auch Modern Klassiker Ursas Tower, der ja sagt, es ist ein Land, tapp für ein farbloses. Und wenn wir ein Ursas Mine, Ursas Tower und Ursas Power Plant kontrollieren, macht er eben 3 Mana. Und das ist ja halt diese Tronlands, die machen, also Ursas Tower ist, glaube ich, der Einzige, der 3 macht. Die anderen machen jeweils 2 und so hat man insgesamt 7 genau. Mana. Wenn man Ursas Tower legt und nur auf Ursas Tower ein Everything-Counter drauflegt, triggert der sich selber und man tappt den sofort für 3. Und das ist halt eben so was ich halt so strong finde in diesem Fall, dass man halt wirklich so Landtypen eben wahrnimmt, auf einer ganz anderen Art und Weise. Wir hatten ja auch in Thunder Junction das Desert-Deck. Und das wird, glaube ich, auch von Umo Queen of Vesuva sehr stark profitieren, weil man endlich gute Länder spielen kann und sie dann in Retrospektive eben zu anderen Landtypen eben machen kann, oder? Also wie findest du diese Mechanik dahinter?
Spannend, einfach sehr spannend. Vor allem, weil es halt auch dafür sorgt, dass in meinen Augen halt die stärkere Karte mit dem Cloud Post extrem viel Mana macht, weil Cloud Post ja Tap für jeden Locus, den man kontrolliert, also jeden Ort, den man kontrolliert. Und bisher gab es halt Glimmerposten und so ein, zwei Nischen, andere Sachen. Und Silverborder gab es auch einiges. Und jetzt können wir hiermit halt sehr viele Orte erschaffen, die was halt für sehr, sehr viel Mana sorgt. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, das Ganze so ein bisschen aufzuziehen.
Ja, voll. Also ich versuche auch gerade aus der Deckliste herauszufinden, wer denn der Second Command ist. Bin dabei über einen Reprint gestolpert, was dich, glaube ich, freuen würde. Und zwar Umo Tide of Nature's Wrath. Endlich mal reprinted, oder? Endlich geht der Preis nochmal runter.
Ja, mehr Leute, die den Dreck spielen. Ja, yay, hätten sie dafür nicht ein Schockland spielen können. Das für ein Schockland. Ich hätte das Deck, keine Ahnung, wie aufgekauft, wenn ich dafür ein Schockland bekommen hätte.
Aber man muss sagen, Uro macht hier doch sehr viel Sinn. Ich meine, Uro ist, glaube ich, die brokenste Ramp-Karte, die sie jemals gedruckt haben. Einfach so Growth Spiral mit mit Life Gain, mit einer Karte ziehen und allem drum und dran. Und dann ist es noch irgendwann 6-6er, also dumm ist es. Aber tatsächlich, der Second
Command. Aber ich glaube, es ist nicht Tatjova.
Nein.
Und dann bleibt ja nur noch einer.
Es ist Yoti Muak Ancient. Ein 4-Mana, 2 generisches, ein grünes, ein blaues für ein 2-4 Elemental. Und also Legendary Creature Elemental natürlich, ist ja ein Commander. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kreieren wir einen 1-1 Forest Dryaden Land Creature Token für jedes Mal, wo wir ihn aus der Command Zone gecastet haben. Und at the beginning of each combat, land creature you control get plus x until end of turn, where x is Yuti's power. Also,
ja. Er macht eine Menge Dryad Arbors.
Der macht ein bisschen, ja, diese Forest Dryads, was sehr interessant ist, weil das ist ja wirklich was wir erst seit gar nicht so allzu langer Zeit haben, dass wir Tokens haben, die auch Länder sind, aber natürlich auch gleichzeitig halt eben Kreaturen, ne?
Ja, also Dryad Arbor gibt es schon ewig.
Ja.
Als Karte.
Das stimmt.
Und es ist ja einfach nur ein Token von einer modern gespielten Karte, ähnlich wie ein Tamogolf.
Auch da.
Zumindest sehe ich das. Ja. Was ich auch hier wieder sehr weird finde, ist, es ist keine Dryad Arbor drin.
Stimmt.
Auch das finde ich wieder sehr weird. Ja, genau. Aber ansonsten spannend, weil beim ersten Durchgehen habe ich gar nicht so viele Manlands irgendwie gefunden. Was den halt so ein bisschen lonely darstellt. Mhm. Also, ich glaube, es ist gar kein Mainland drin, oder?
Ja, also ich müsste noch nachgucken.
Ich bin fast durch. Nö. Es ist kein Mainland drin. Also, er ist sehr lonely. Er hat selber, er hat außer seine eigenen Dryad Arbors, die er mitbringt, halt echt nicht viel zu tun.
Aber ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man seine eigenen Länder quasi in Kreaturen verwandeln möchte, weil das macht ja, also wir hatten ja auch schon Landfall-Decks oder Land-Matters-Decks, die genau auf diesen Plan gehen. Ich würde fast sagen,
hier möchtest du es ja, weil du ja Combat-Damage mit denen mit XX machen. Also er füllt eine sehr weirde Lücke, aber irgendwie passt er nicht ganz in das Deck rein. Er ist nicht schlecht, er ist ganz cool von der Idee her, aber er passt nicht in dieses Deck rein. Da würde ich lieber Uro als Commander nehmen, das sag ich.
Ja, total. Ich kann es voll nachvollziehen. Und er ist vor allen Dingen halt auch, er macht von sich aus halt nicht Länder zu Kreaturen. Man könnte natürlich dann sowas spielen, wo von wegen all deine Länder werden zu 3-3ern oder sowas. Dass man halt sowas irgendwie in die Richtung macht. Aber ja, er fühlt sich so ein bisschen, als ob sie ein cooles Simic-Design hatten. Und schon ein Deck designt hatten und dann haben sie aber Umo Queen of Vesuva designt und gesagt, okay, lass uns damit gehen. Also so ein bisschen, ich glaube, man kann darum ein cooles Deck bauen auf jeden Fall, aber ich glaube, Umo ist die unfassbar, also ist die deutlich interessantere Karte, zumindest für mich, was halt hier drin ist. Wir haben aber auch so ein paar so Klassiker drin. Wir hatten auf Uro sind wir natürlich schon eingegangen, aber wir haben ja auch Skull Swarm drin, gehasst und geliebt. Wir haben Dryad of the Ilsen Grove tatsächlich mit einem neuen Artwork. Der nackte Typ im Artwork ist jetzt nicht mehr nackt. Er schaut dich nur noch.
Sehr geiles Artwork.
Er schaut dich nur noch durch die Blume an und lässt dich wundern, ob er nackt ist oder nicht.
Apex Devastar ist drin. Das hat mich auch so verwirrt. So, wo ich mir gedacht habe, so, warum ist der nicht in dem Lorkolf-Deck? Also, Skate ist halt einfach irgendwie weird in einem Deck, wo es halt um Länder und Copy-Effekte und sozusagen geht, weil selbst wenn man ihn copied, das ist ja beim Cast, es ist so weird. Es ist so weird.
Ja, es ist sehr, sehr interessant, was sie machen. Ich mag aber auch die Reprints, die hier drin sind. Wir haben halt Yavi Maya, Cradle of Growth, einfach alle Länder sind Forests in Edition to its other times. Und wir haben sowas wie Vesuva, was auch eine überraschend teure Karte geworden ist, weil sie ja auch mit Dark Depths funktioniert, was halt ja auch eine. Funktioniert nicht
nein,
mit Dark Devs.
Nein, tut sie nicht.
Okay.
Nein, tut sie nicht.
Sondern?
Thespian Stage funktioniert mit Dark Devs.
Ach so.
Vesuva kommt als Kopie rein und hat die 10 Marken.
Ah, okay, verstehe.
Vesuva ist so teuer, weil sie halt sehr gut unter anderem auch in Modern funktioniert mit den Bounce Lands in dem Titan Deck und auch in dem Cloud Post Deck mit den Locusten gespielt wird, wodurch sie halt sehr oft gespielt wird. Und Vesuva ein sehr guter Commander Staple ist, weil man irgendein Land kopieren kann, auch die von den Gegnern.
Nicht schlecht. Ja, aber auch Thespian Stage ist hier drin. Also wir haben hier auf jeden Fall alle Karten drin, die nicht allzu teuer sind. Ich hätte jetzt vielleicht so ein Nyxos oder sowas. Also so diese, oder so ein Field of the Dead wäre vielleicht auch nochmal ein geiler Reprint hier drin gewesen. Aber ich glaube, dann hätten sie das Budget wirklich ein bisschen, ein bisschen zu überstanden. Aber
es gibt halt sehr kranke Karten hier drin, das muss man einfach sagen. Also das Talon Gate ist,
das ist sehr gut. Und es ist ein Gate. Es ist ein Gate.
Es kommt entapped ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, phasen wir eine Kreatur aus. Wir können es tappen für Farblos. Wir können ein Mana tappen, Mana-beliebige Farbe bekommen. Also Mana waschen sozusagen heißt das. Mhm. Und wir können es für 4 Mana einfach von der Hand ins Spielfeld bringen. Das können wir auch als Instant machen. Damit haben wir auf einem Gate-Land-Combat-Trick. Das ist halt schon sick tatsächlich. Mhm. Und dann haben wir für mich eine Karte, wo ich gesagt habe, uiuiuiui. Und zwar ist hier Planar Nexus drin.
Oh ja, das ist auch eine neue Planar Karte. Nexus,
genau, ist eine neue Karte. Und Planar Nexus sagt halt, dass es alle Basic Land Typen hat.
Hm.
Was halt einfach sagt, naja, also es hat halt 6 Typen.
Ja.
Und es hat halt Waste und was nicht, also es tappt für farblos oder es tappt für ein Mana beliebiger Farbe oder es tappt halt für jedes Basic Land. Wenn es alle Basic Land Typen habt, hat es auch dafür.
Ja.
Und dann bin ich zurückgegangen und hab mir gedacht, okay, das werden sie ja wohl in das Eldrazi-Deck auch gebracht haben. Weißt du, wo das fünffarbige Land nicht drin ist? Welches? In dem fünffarbigen Commander-Deck.
Aber ist das mehr als in nur einem Deck drin? Ich glaube, sie haben es nur hier reingebracht, oder?
Ja.
Ja,
aber halt nicht in dem fünffarbigen.
Das wäre schon sinnvoll, definitiv, ja.
Also das auch, ist ein bisschen insane.
Aber ich finde Planar Nexus auch spannend, weil wenn der mit jedem Basic Land Type quasi oder Non-Basic. Ah, Moment, nee, es ist ja jedes Non-Basic Land Type. Das heißt, es gilt als Gate.
Ja, Non-Basic Land Type, stimmt.
Genau, so ist es andersrum. Aber das ist ja eigentlich auch spannend, weil ja auch das quasi ohne diese Everything-Counter.
Oder macht mein Rage nicht so viel Sinn? Das tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich muss es gerade auch nochmal neu lesen, bis ich es gecheckt habe. Aber auch das, bloß halt Urza's Tower, ist halt sofort Urza's Tower Top für 3 Länder, für 3 Mana. Und das ist.
Das ist ein zusätzlicher Cloud-Post.
Aber das ist noch ein Cloud-Post. Und dann kannst du noch Counter auf deine anderen Forests und so weiter schmeißen. Dann sind die auch quasi Locusts.
Ja, da bin ich ja im Commander-Kram. ich bin ja im Legacy. Das ist spannend.
Ja, es ist. Boah. Die machen hier wirklich spannende Dinger. Das ist so ein, ich mag, dass hier so ein ganz neues Designfeld so eröffnet wurde. Es ist nicht so weit weg von dem, was Simic normalerweise macht. Aber es hat genug, sag ich mal, von den Simic-Staples, die tatsächlich teuer sind. Also sprich ja wie Maya, Uro und auch selbst sowas wie Apex Devastator, wo ich mir sage, okay, value-mäßig klingt das echt nicht unspannend. Und darüber hinaus sind halt neue Designs drin, wie halt diese Everything-Counter und die ganzen Länder, die dann Non-Basic-Land-Typen quasi darstellen, mit denen man dann irgendwie herumspaßen kann, entweder im Commander oder halt wirklich in Legacy.
Was hältst du von dem Desert-Sub-Theme? Weil das finde ich geil. Ja. Du hast auf der einen Seite zum Beispiel Lazotep Query. Das ist eine Desert-Tab für ein farbloses, oder du kannst eine Kreatur opfern, um mal eine beliebige Farbe zu bekommen, wenn du es tappst. Oder du kannst zwei generische bezahlen, X bezahlen, einen Desert opfern, eine Kreatur mit Mana-Kosten von X oder mehr aus dem Friedhof exilen und eine Copy, also ein Zombie Black Black 4 Kombi davon bekommen. Also, wie heißt diese Fähigkeit?
Eternalize.
Eternalize.
Ja.
Und was du ja zum Beispiel auch mit drin hast, ist zum Beispiel Desert Warfare. Desert Warfare ist eine 4-Mana-Verzauberung, die sagt, immer wenn du ein Desert opferst, und wenn eine Desert-Karte vom Feld in den Friedhof oder aus der Hand oder sonst wo gekommen ist, kannst du diese Karte aufs Feld legen, also ähnlich wie bei den Logoiths aus dem anderen Deck. Und zu Beginn des Combats, wenn du 5 oder mehr Deserts kontrollierst, bekommst du rote, weiß-rot-grüne Sand-Soldiers, was halt früher mal so ein Commander war. Und es gibt einen Sand-Soldier-Commander, ich glaube, der ist sogar auf der Reserve, das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der hat ja einen richtig geilen Boost bekommen. Und diese Sand-Sachen, die ich hier drin gesehen habe, fand ich doch fast schon spannender wie den Rest, muss ich leider nicht sagen.
Das ist halt das Ding. Und wir hatten ja wirklich in Thunder Junction das Desert Matters Commander Deck. Und ich glaube halt, wenn man hier die Sachen rauspickt, sich nochmal das Commander Deck nimmt, nochmal die alten Desert-Synergien mit rausnimmt, ich glaube, mittlerweile kann man mit Deserts ganz schön viel machen. Und wenn es halt wirklich diese Sand Soldiers auch sind, sind einfach coole Sachen drin. Ich finde, hier haben sie wirklich so ein bisschen mehr Kreativität rausgehauen als bei dem Eldrazi-Deck zum Beispiel. Und das finde ich einfach gut. Also ist, glaube ich, wirklich mein Pick für das Deck, was ich mir am wahrscheinlichsten von den Vieren holen würde, wenn sie nicht total überteuert wären auf dem sekundären Markt. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber ja, ich weiß nicht, hast du noch was zu Tricky Terrain zu sagen?
Ich finde Tricky Terrain wirklich cool. Also es ist, wenn es nicht Uro drin wäre, wäre es mein Lieblingsdeck. Bin ich ganz bei dir. Und Das ist so spannend. Ich bin auch gespannt, was da für Karten rumkommen, weil bei dem Deck hier sehe ich halt sowas wie Copyland oder so. Es gibt ganz viele verschiedene Karten, wo ich sage so, hey, die sind nah genug dran, dass die auch im Legacy irgendwann mal playable sehen. Deswegen, ich sehe ja auch immer ein bisschen eine andere Brille immer noch auf diese Commander-Decks, weil Commander-Decks ja auch für Legacy, das Format, wofür ich am meisten ja spiele und bekannt bin, tatsächlich die Karten auch ein bisschen printen. Deswegen gucke ich mir die Karten immer auch aus zwei Blickwinkeln an. Auf der einen Seite natürlich Commander, was ist dabei relevant, wie sieht das aus, wie sieht das Deck aus und dann immer wieder Legacy. Und ich glaube tatsächlich, dass in dem Deck hier einiges an Synergy schlummert, was man wirklich mit Cloud Post oder mit anderen, es gab auch mal so ein Dice Factory mit Ursa-Ländern und so weiter. Also es ist super spannend, was man hier mitmachen kann. Ich glaube, das ist spannend.
Ich meine, es gibt ja nicht umsonst in Legacy mehrere Land-Combo-Decks, also sei es Dark Depths oder halt wirklich das klassische Lands-Deck so. Und das sind halt wirklich so Sachen, wo man denkt, okay, wenn sie jetzt hier damit auch noch rumspielen, dann kann ich super einfach sehen, dass halt sowas wie das Horizon of Progress, über was wir gesprochen haben, eben irgendwo, es war nicht Horizon of Progress, war das andere, Planar Lexus, dass das irgendwo halt Play sieht, einfach nur, um halt diese Sachen zu enablen, über die wir gesprochen haben. Weil im Endeffekt, damit das funktioniert, brauchst du ja nur zwei Länder. Du brauchst halt nur Urza's Tower und das Land und schon hast du halt, das ist interessant. Sie machen auf jeden Fall sehr viel spannende Sachen. Tatsächlich noch eine Karte, eine letzte, auf die ich kurz noch eingehen möchte, ist die Rampant Frogentua, die ich sehr witzig finde, aber vom Thema, weil es ein 3-Mana-3-3 Creature Frog ist mit Trample. Aber auch dem Effekt bekommt +10/+10 für jeden Spieler, der diese Runde das Spiel verloren hat.
Und, der generell verloren hat.
Dieses Spiel verloren hat. Was ich auch interessant finde, weil manchmal hat man so diesen Moment, wo man einen Spieler relativ einfach rauskickt, aber dann wird das ganze Spiel in Commander so festgefahren und einer sitzt so dumm rum. Und ich finde schön, dass Frogentua vielleicht dann so ein Kandidat sein könnte, wo dann dieser Spieler, der schon was rausgenommen hat, schon jubeln kann von wegen, jetzt kick den anderen raus. Und dann ist der eine 23-23 und dann haust du auch noch den letzten raus. Also finde ich ein cooles Design. Schade, dass der nicht Legendary ist, aber wahrscheinlich aus gutem Grund.
Ja, ist tatsächlich das zweite Mal erst, dass ich diese Fähigkeit sehe. Das erste Mal war halt, ist halt auch nur, wenn ein Gegner stirbt, dann bekommst du Marken. Und hier ist es ja einfach eine Passive, die sagt, für jeden Gegner, das heißt auch, wenn du sie später ziehst. Ja. Und dazu kommt ja noch dazu, dass man kann so viele Karten millen und alle Länder von ins Spielfeld getappt bringen. Normalerweise ist das dann auch aus. Also wenn da eine 13-13er haut und man 13 Karten millt und bis zu 13 Länder aus dem Friedhof ins Spiel bringt, in einem Landtyp-Meta-Stack, ist normalerweise rum.
Ja, ich glaube, irgendwann ich glaube, dieses Deck hat eine gute Chance, alle 44 Länder irgendwann ausgespielt zu haben, allein mit dem Frosch hier. Aber ja, wie würdest du denn abschließend die Commander-Decks von Modern Horizons 3 bewerten? Findest du sie, sag ich mal, vom Design her gelungen oder glaubst du, fehlt dir was?
Mir fehlt eine Menge. Unter anderem Modern-Decks. Wenn ich jetzt aber bei den Commander-Decks bleibe und sagen muss, okay, ich muss diese bittere Pille schlucken, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, ich gehe auch davon aus, dass keins dieser Commander-Decks diesen Preis hat, den er aktuell auf dem sekundären Markt hat. Ich meine, es geht ja fast noch. Ja, also wenn man sich das überlegt, theoretisch ist es ja fast noch okay. Ich muss das hier wirklich mit ganz großen Ausrufezeichen machen. Also aus Deutschland kriegst du halt nichts mehr. Ansonsten sind die so bei 60-70 Euro. Das halt insane viel zu teuer ist. Da sind wir uns alle einig, keine Frage. Aber wenn ich das auch beiseite lasse, muss ich sagen, habe ich ein sehr kombolastiges Energy-Deck, wo sie sehr, sehr viele interessante Gedanken reingesetzt haben und sich auch ein bisschen was getraut haben, was ich persönlich ganz gut finde. Dann habe ich ein sehr liebloses, fünffarbiges Eldrazi-Deck, das einfach nur darauf baut, dass es zwei Lager gibt, die Leute, die Eldrazis lieben und die Eldrazis hassen. Und die Eldrazis lieben, werden es kaufen. Das ist dasselbe wie bei Slivern. Jeder hat irgendwie ein Sliver- oder Eldrazi-Deck rumliegen. Dann habe ich ein sehr geiles Land-Deck mit ganz vielen verschiedenen coolen Effekten. Mit einem Spielstil, der mir sehr gut gefällt. Und dann habe ich ein Lorgoth-Deck, das zumindest angelehnt ist an früher mal Modern. Ja. Was mich ein bisschen pleasend. Also alles in allem, wenn wir den Preis rauslassen, wenn wir rauslassen, dass es Commander-Decks für ein Modern-Set ist, bin ich mit den Decks allen vier relativ zufrieden. Abgesehen davon, dass sie in eigentlich in jedes wieder diese Dreckstempel reingehauen haben und ich einfach wünsche, dass sie es mittlerweile niemals geprintet haben und dass beim Tamogorf-Deck viel zu viel getappt reinkommt. Aber ansonsten, Landbase kennt ihr uns, da meckern wir immer drüber, da könnte man was machen. Aber sie haben diesmal auch ein Deck reingebracht, wo ich sagen muss, da ist die Landbase ziemlich in Ordnung.
Ja, aber auch nur, weil es sich quasi da auch um Länder dreht auch. Also das ist halt eben das Ding. Ne? Wenn dein Fokus auf Länder ist, ich glaube, dann können sie das interne Budget auch eben ganz gut da irgendwie reinsetzen. Aber ja, ich finde es auch, ich finde die Decks, glaube ich, grundsätzlich gelungen. Selbst das Eldrazi-Deck, ich habe halt schon so viele Kommentare gelesen von Eldrazi-Fans und mich mit so vielen Eldrazi-Fans auch unterhalten, die halt einfach so die Augen funkeln mit Ulalek, dass man jetzt auch alle Eldrazis irgendwie spielen kann. Und ich verstehe den Spaß dran. Ein Teil von mir sagt, das ist herzlich unkreativ und es macht halt irgendwie keinen Sinn, ein farbloses, fünffarbiges Deck zu haben. Aber das bin auch nur ich. Und ich finde halt den Preis absolut überschätzt, aber da haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass das mit dem Namen eben kommt. Mich interessieren, glaube ich, am meisten wirklich das Tricky Terrain Deck und das Energy Deck, einfach nur, weil es halt die meiner Meinung nach kreativsten Ideen sind. Sie machen am meisten aus, sag ich mal, den bekannten, sag ich mal, Themen. Man kann sie halt eben noch gut zusammensetzen, eben aus alten Precons, was für mich auch immer ein Plus ist. Also sprich, das Länder-Deck kannst du ganz gut kombinieren mit dem Desert-Deck, was wir vor kurzer Zeit haben. Das Energy-Deck mit dem Fallout-Deck, so, weil es halt eine ähnliche Thematik hat. Und das finde ich einfach ganz schön. Und das Graveyard Overdrive ist irgendwo in der Mitte zwischen eben Eldrazi und den beiden kreativeren Sachen, wo ich denke, das ist ein solides Graveyard-Meta-Stack. Auch bei weitem ist das kreativste. Ich finde die Logolf-Thematik irgendwie ganz süß, aber weiß jetzt auch nicht, wie ich das so finde. Das irgendwie bricht mir es ein bisschen das Herz, wie weit Tabogolf gefallen ist, dass er eine Aura, die auf dem Land gespielt wird, einfach empowert. Und das ist alles, was der Tabogolf mittlerweile ist. Und das tut ein bisschen weh. Aber es ist bei weitem kein schlechtes Deck. Und die Reprints sind halt durchweg eigentlich solide. Deswegen kann man nicht viel drüber meckern, würde ich sagen. Aber wie seht ihr das? Wie findet ihr die Modern Horizons 3 Commander-Decks? Wie findet ihr Tricky Terrain? Wie findet ihr Graveyard Overdrive? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt für Commander-Decks, die ihr euch aus alten Modern-Decks gewünscht hättet, vielleicht ein Splinter-Twin-Combo-Ding oder sowas.
Splinter-Twin-Combo.
Isn't Legendary, wo du sagst, immer wenn du eine Kopie von einer Kreatur, die du auf dem Board hast, kriegst du irgendwie, kannst eine Karte ziehen oder so. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch endlich mal weg von Modern Horizons 3. Ich meine, wir lieben Modern Horizons 3. Es ist jetzt aber auch schon 3 Wochen her, seitdem wir das erste Mal über Modern Horizons 3 gesprochen haben. Also jetzt
der Hype ist jetzt rum, das Set kam heute raus. Lass uns doch mal über was Neues reden.
Genau.
Assassin's Creed müsste auch demnächst gespoilert werden, wenn dieses Video hier draußen ist. Die Spoiler haben wir noch nicht, aber
reden wir doch mal über was Neues, was Unverbrauchtes, GameStop. Die wollen nämlich unsere Magic the Gathering-Karten kaufen. Zumindest ist das ein Artikel von MTG Insider. Du hast mir den heute geschickt. Was hat dich denn daran so fasziniert an dieser News?
GameStop ist ja dafür bekannt, dass sie alte Spiele kaufen und wieder verkaufen. Ja. Damit sind sie groß geworden und angeblich mit Funko Pops. Auch wenn ich noch niemanden da Funko Pops habe kaufen sehen, weil ich den Sinn da und den Hype hinter Funko Pops einfach persönlich nicht verstehe. So.
Grüße gehen raus an Battlebären, die auch den Laden voll haben mit Funko Pops.
Oh ja, stimmt, der Laden ist ja auch voll. So. Was ich spannend finde, ist, dass GameStop jetzt auch hingeht und Trading Cards kauft und verkauft. Und Vorsicht, es sind nicht nur Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Magic-Karten. Es sind auch Baseball-Karten, es sind Flash-and-Blood-Karten, es ist alles. Ja. Aber, und jetzt kommt der große Twist, der mich sehr, sehr, sehr interessiert einfach daran hat, was ich so spannend auch finde, nur wenn es von PSA gegradet wurde.
Ja. Was ja und spannend ist, weil PSA ist, glaube ich, ist das der Standard in amerikanischen Grading-Circles? Also ich glaube, hierzulande kennt man andere Grader etwas mehr als PSA, aber ich glaube, PSA ist so, das assoziiert man am ehesten mit gegradeten Karten in Amerika, oder? Ja,
man hat auch noch BGG. Also es gibt immer noch Beckett Grading. So ist es nicht. Aber es geht anscheinend hier nur mit PSA. Und tatsächlich ist es so, dass man eben sogar Cash oder Credit direkt für seine PSA-Karten bekommt. Was sehr spannend ist, weil in Amerika sind ja auch sowas wie Pawnshops, also hier Fundline und so weiter, immer noch ein großes Ding.
Ja.
Und Naja, jetzt ist es praktisch eine Pfandleihe für die PSA-grade Karten. Genau, und halt, da muss man halt sagen, finde ich sehr spannend. Es gibt jetzt schon die Seite zum Verkaufen.
Mhm.
Und da muss man sagen, die Preise sind für mich als Europäer ein bisschen weird. weil es halt sowas ist wie ein Glutexo für 80 Euro, wenn es PSA 8 oder 9 ist. Ich bin ja so ein bisschen in dem Grading-Game drin. Ich habe ja auch neulich das Video hochgeladen gehabt von Cardmark Grading. Ich habe mit MTG, mit Patrick halt ganz viel mit Grading auch schon gemacht und geredet. Und viele Leute kommen auch zu mir, wenn es ums Grading geht. Mhm. Aber das habe ich nicht verstanden. Also eine 8 zu hinzugehen und zu sagen, hey, das kostet 80 Euro im Glutexo, das finde ich ein bisschen weird. Dann ist mir aufgefallen, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die mir dann aufgefallen sind. Das Zweite, was mir dann aufgefallen ist, so, die kaufen nur Karten, die $500 oder weniger wert sind.
Mhm. Damit es nicht zu teuer wird.
Genau, damit es nicht zu teuer wird. Also sie wollen das schon,
mhm.
aber zu teuer darf es halt auch nicht sein. Wo sie so ein bisschen so den Witz draus gemacht haben, so, ja, also es ist ja auch so, dass wir jetzt keine Black Lotus irgendwo kaufen, oder den One Ring für 2 Millionen würden wir jetzt leider nicht von Post Malone abkaufen, tut uns leid. Wo ich mir denke so, okay.
Wenn sie die Chance hätten, würden sie den kaufen.
Ja, natürlich. Also vor allem, weil es halt, also es gibt keine Einkaufspreise, man geht anscheinend einfach in den GameStop rein und sagt, hey, hier, ich möchte die Karte verkaufen. Wie gesagt, wir wiederholen nur amerikanisch. Es ist noch nicht in Deutschland angekommen. Das ist halt sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass sie halt von CGC, also Gott, wie heißt denn CGC noch mal in
Collecting Graded Cards oder sowas?
Irgendwas in der Richtung. Davon eine 10er Graded Black Lotus halt für 3 Millionen ist. Das akzeptieren sie. Also sie reden davon, dass es auch andere Sachen gibt. Aber sie wollen nur PSA. Und
ich glaube,
all das finde ich so schwierig und so seltsam und so interessant und gleichzeitig so, es ist einfach eine coole News, die mich irgendwie sehr gecatcht hat.
Es ist halt einfach witzig, dass halt der GameStop, die ich halt damit assoziiere, dass sie mich damals über den Tisch gezogen haben, als ich meine PlayStation 2-Spiele verkauft habe.
Wie immer.
wie alle. Dass die jetzt halt einfach sich so erweitert haben, wie du schon meintest, erst in Funko Pop, dann hatten die ja, die ganzen Stores sind ja voll mit Merchandise und so weiter, was halt immer witzig ist, aber immer weiter weg ist das halt, immer weiter weg von dem eigentlichen Kerngeschäft und jetzt gehen sie halt auch in gegradete Magic-Karten rein, wo ich halt auch denke, wie groß ist der Markt, also was erhoffen die sich davon, wie viele Leute, also muss jetzt wirklich jeder lokale GameStop, und die haben ja wirklich einige davon in Amerika, geschult sein, ein geschultes Auge zu haben für PSA-gegradete Karten? Gibt es wirklich so viele Leute, die PSA-gegradete Karten so zu Hause haben und wie gebrauchte Spiele in so einen Laden geben, um sich dann Cash abzuholen? Weil ich habe das Gefühl, dass das trifft eine sehr minimale Nische an Collectern, die das gradet und wo dann auch das Grading auch gut und wichtig ist. Aber keine Ahnung, ich sehe hier zum Beispiel gerade auf der Webseite, weil natürlich die gegradeten Karten werden ja wieder verkauft von GameStop. Und ich kann mir zum Beispiel jetzt einen von 2023 Magic the Gathering Tales of Middle-Earth Nummer 449 Samwise the Stout-Hearted mit PSA 10 kaufen für €121,99. Das ist halt eine Uncommon. Also ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist. Ich meine, 10 von 10 wird
ist
wahrscheinlich.
Ist das nicht der Sam aus dem Bundle?
Das ist sogar der aus dem Bundle, ja. Also es ist
ja
nicht
geil.
Mal,
also wenn die das dafür nehmen, dann so. Ja gut, es ist halt eine 10. 10 ist schon sehr selten. Also
das stimmt,
wir haben da schon einen sehr weirden Blick drauf. Eine 10, also Gem Mint, ist schon selten. Durch das Internet wirkt es so, als wäre das ganz, ganz oft und ganz, ganz viel geprintet. Aber es ist nicht so. Also eine 10 ist schon selten und auch aus dem Bundle. Wir wissen ja sogar The One Ring. Die eine Karte, die ein einziges Mal produziert wurde und Wizard of the Coast all ihr Können der Printqualität da reingelegt haben, ist eine 9.
Mhm.
Und das zeigt halt schon so, das ist schon schwierig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ein paar Neuner, gerade bei Magic, wo ich mir denke so, bitte? Bitte was?
Ich weiß nicht, irgendwie ist so dieses Crossover von GameStop und so Collectible Cards, das trifft für mich irgendwie so einen Punkt, wo ich mir denke, dann ist es auch irgendwie nichts mehr Besonderes. Weißt du, was ich meine? Weil so, ich habe so das Gefühl, so dieser Collector-Market, sobald du halt anfängst, so gegradete Karten zu kaufen und zu verkaufen und dich auch in dieser Community irgendwie bewegst, ist das so ein bisschen wie wenn du so Originalkunst kaufst. Du bist dann einfach in einer ganz anderen Bubble. Und GameStop macht das jetzt irgendwie so kommerziell verfügbar in einer Art und Weise, wo ich mir denke, ja gut, ich kann mir jetzt hier eine gegradete Pokémon-Karte für 30 Euro bestellen und freue mich dann, dass ich eine gegradete Pokémon-Karte habe, aber das ist ja wirklich überhaupt kein Akt gewesen, die zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Es ist weder diese also
ja, da geht es, glaube ich, auch mehr um Sets oder um Sachen. Also, was ich da interessant finde, ist gerade der Baseball-Market. Also der Baseball-Markt ist da halt sehr interessant, weil du ja wirklich auch Sets sammeln willst und die einzelnen Karten mit Unterschriften haben willst und so weiter. Und lustigerweise, wir haben ja auch schon gesagt, GameStop kauft keine Karte, für die sie mehr als 500 Euro bezahlen müssten. Die teuerste Karte, die hier aktuell drauf ist, kostet 1662,99 Euro. Dollar, Entschuldigung, nicht Euro, Dollar. Das heißt, die haben maximal 500 dafür bezahlt, dass ihr jetzt 1700 bezahlen oder 1600 bezahlen sollt.
Ja, ich meine, sie das müssen das natürlich auch flippen, ne?
Ja, ja, genau. Das ist halt dieses klassische Uprippen. Ja. Und ja.
Aber sagen wir mal, die würden jetzt diesen Shop auch in Deutschland anbieten. Würdest du da mal so durchgehen und schauen, ob du da eine gute gegradete Karte kaufen kannst? Weil ich würde mir vorstellen, zumindest die Upside, dass GameStop das verkauft, ist, dass man es einen verlässlichen Händler hat, der da eigentlich eine Ahnung von hat, oder?
Ja, also in Deutschland könntest du es mit PSA nicht machen. PSA braucht ewig und 3 Tage, wirklich ganz, ganz, ganz lange und kostet je nachdem auch noch richtig Asche. Mhm. Aber also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich irgendwo rumsitze, ich bin ja leider so jemand, ich stehe im GameStop und dann sehe ich da einen Dark Charizard liegen, also ein dunkles Glurak, was ich damals in meinem Leben besessen habe, in einem damals grausigen Zustand. Aber ich habe es besessen und ich hänge da und denke mir so, oh, this is mine now. Da sehe ich mich tatsächlich. Das ist halt einfach der Fakt. Oder halt irgendwie mal für ein Swanny eine gegradete Karte, weil ich sie ganz hübsch finde. Das kann ich mir schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Pokémon und Baseball-Leute da auch relativ zügig unterwegs sind. Ich meine, Magic und Yu-Gi-Oh! Sind halt noch nicht so krass da unterwegs, muss man auch einfach sagen. Aber die anderen Möglichkeiten, die du so hast, so diese Pokémon-Sachen und so, das ist schon, dann siehst du halt so eine 50-Euro-Pikachu mit ganz vielen Pikachu-Karten drauf und denkst so, actually, why shouldn't I?
Ja, ich glaube auch, also jetzt, wo du es sagst, tatsächlich, wenn man es im Laden sieht, und das, ich meine, das wäre ja die Konsequenz, ich weiß nicht, ob es ein Online-Only-Service ist von deren Seite aus, aber
ich weiß es nicht.
Wenn sie es wirklich in den Läden hätten, wäre ich auch getemptet, glaube ich. Weil gerade so diese Nostalgie von dem originalen Pokémon-Spiel oder auch in meinem Fall von dem originalen Yu-Gi-Oh!-Sachen, also wenn ich da jetzt irgendeine random, sagen wir mal, diese Lajin aus der Lampe, wenn der jetzt irgendwie gegradet da bei GameStop wäre für, keine Ahnung, 15 Euro oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja komm, der Nostalgie wegen nehme ich den irgendwie mit und hab den dann so als so eine Art Trophäe oder als so Merchandise so fürs Zimmer. Aber ja, so online ist es halt auch ein bisschen, ist es, also wenn es nur online ist, dann hat es auch wirklich diesen Charme schon fast wieder verloren, weil dann hat man halt nicht so diesen Wow-Effekt von wegen, man sieht es, was man dann auch kauft, meiner Meinung nach. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie lange sie es durchziehen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit von Krypto, wo jeder Online-Shop gesagt hat, unter anderem so Dell auch, wir akzeptieren jetzt Bitcoin mit großem Tara und großem Medium aufwirken, um es dann 2 Jahre später in einer Fußnote in einem Newsletter anzukündigen, ja, wir machen das nicht mehr, weil keiner hat damit bezahlt. Ich bin gespannt, ob GameStop das wirklich durchzieht mit dem Ankaufen von gegradeten Magic-Karten oder Karten von TCGs allgemein.
Ich finde es halt spannend. In Amerika haben sie ja sogar angefangen, dass sie auch sowas wie iPhones, Smartphones, natürlich Konsolen, Videospiele und so weiter, aber auch Smartphones, Tablets, Headphones, alles in Cash geben oder in In-Store-Credit und alles ankaufen. Deswegen, es ist in Amerika verkommt es gerade für so eine Nerd-Fundleihe, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch, also das Ding ist halt, es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür. Und wenn sich GameStop damit über Wasser hält, ist ja auch cool. Also warum nicht? Aber es ist auch ein bisschen beliebig. Also ich glaube, das GameStop, was mich damals über den Tisch gezogen hat mit PlayStation 2-Spielen, ich glaube, das gibt's einfach so in der Form nicht mehr, ne? Oder wie es früher in Europa oder in Deutschland hieß, noch EB Games, wer sich noch daran
erinnert. Oh ja. Oh Gott, das ist alt. Ja. Robin, wir sind alt.
Wir sind super alt. Ich war letztens bei einem Geburtstag, saß ich am Tisch mit jemandem, der 21 Jahre alt war, und da habe ich realisiert, mich und diese Person trennen jetzt 10 Jahre. Uff. Wo ich denke, ouch, das hat sehr weh getan. Ja, unabhängig von meinen persönlichen Struggles, was sagt ihr zu der GameStop Grading Card Collection? Wäre das was, woran ihr auch Interesse hättet? Sagt ihr, gegradete Karten sollen weiter verbreitet werden? Oder sagt ihr, irgendwie passt das nicht zu GameStop und irgendwie würde ich da auch nicht meine gegradeten Karten kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Und dann, mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, machen wir noch ein, zwei Fragen. Ask us anything.
Yes.
Genau, Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wo können die Leute sich denn melden, wenn sie Fragen an uns haben, die sie im Podcast beantwortet haben wollen?
Ihr könnt in den Shownotes oder unten in der Videobeschreibung auf den Link drücken. Dort kommt ihr auf den Radio Ravnica Discord-Kanal. Wir sind mittlerweile weit über 1000 Leute. Demnächst beginnt eine Legacy Spelltable-Turnier. Ich darf ja nicht mehr Liga sagen. Entschuldigung, Max. das Legacy Spelltable-Turnier, das über mehrere Wochen wie eine Liga gespielt wird. Und genau, wenn ihr da Interesse dran habt, kommt auch da deshalb rein. Es sind ganz viele tolle Menschen, mit denen man sich unterhalten kann da drauf. Und unter anderem gibt es dort auch in dem Bereich Ask Us Anything. Und Ask Us Anything sind Fragen, die ihr an uns stellt. Bitte stellt eine Frage pro Absatz. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, Fragen, Enter drücken, fertig. Wenn ihr danach sagt, oder doch nicht, oder vielleicht doch, werden wir die Zusatzfragen wahrscheinlich nicht beantworten. Und wenn ihr irgendwie einen halben Roman da reinschreibt, dann wird's auch sehr schwierig.
Genau, das wird dann schwierig zu thematisieren. Aber lass uns mal reinspringen in die erste Frage. Und zwar ist die von Trollfaust. Der fragt, nach welchen Kriterien sortiert ihr Karten im Ordner oder in Bulkkisten? Mein Ordner wird langsam voll. Ja, was für eine Sortierung hast du denn für Bulk und welche denn für deine, sag ich mal, Playables oder Ordnerkarten?
Bulkkisten, Grüße gehen raus, mal wieder an die Battlebären. landen in einem Paket an die Battlebären. Sortierung im Ordner habe ich tatsächlich den Punkt, dass ich zwischen Creature und Non-Creature unterscheide und dann einfach nach Mana-Kosten gehe. Das heißt, ein Kraterhuf-Behemoth wird bei Grün natürlich ganz vorne landen, wohingegen ein Llanowar-Elf halt eher so in der Mitte des Ordners ist. Ja. Und damit kommt man ganz gut klar, weil man dann auch irgendwann auch sieht, okay, wo bin ich, welche Karte möchte ich haben, wie weit muss ich in die Mitte schlagen. Da muss ich leider sagen, aktuell halte ich meinen Ordner nicht sauber genug. Ich will demnächst noch mal einen Stream aufsetzen, wie ich einfach nur dann meinen Ordner mal sortiere. Weil, ja, also vielleicht müsste man die Frage so beantworten, nach diesen Kriterien würde ich meine Karten sortieren, wenn ich nicht faul bin.
Ja, ich habe auch so ein Ding. Ich sammle immer so den Bulk auf meinem Schreibtisch und irgendwann habe ich dann den Punkt X erreicht, wo ich dann sage, jetzt reicht's. Jetzt sortiere ich um. und ich habe tatsächlich zwei Arten von Ordnern. Ich habe einmal meine Constructed Playables, die habe ich in diesem Quad Row von Ultimate Guard, diese vier Stop-Dinger. Da kommen quasi alle Playsets rein. Und dann habe ich noch mal quasi so einen Ringbinder mit diesen einzelnen Seiten, wo dann alle Commander- oder Singleton-Karten eben reinkommen. Und auch Karten, mit denen ich jetzt keine direkte Verwendung habe. Und da wird auch noch nicht sehr krass aussortiert. Da kommt erstmal alles rein, weil irgendwann kann man es immer irgendwie gebrauchen. Und da habe ich sortiert nach eben Farbe und dann Mana-Value. Also Mana-Kosten 1 als erstes. Also die erste Seite ist dann quasi meine ein-Mana-weißen Spells. Und dann geht's weiter mit dem weißen Zweier-Spells und so weiter und so fort.
Also entgegengesetzt der Richtung, die ich sortiere, weil ich mit hohen anfange.
Genau, ich fange mit den kleineren quasi an und arbeite mich da durch. Und da habe ich jetzt mittlerweile zwei Ringbinder. Ja doch, ich habe zwei Ringbinder. Einmal quasi weiß-blau Artefakte und dann grün-rot multicolored. Oder habe ich drei Ringbinder? Ich habe drei Ringbinder, stimmt. Weil ich musste die Länder mittlerweile jetzt auch noch aussortieren. Das heißt, ich habe jetzt Länder multicolored und Artefakte und dann weiß-blau und dann noch schwarz-rot-grün nochmal in einem Binder. Also bei mir ist es auch am Überquillen. Und ja. Ähnliches.
Ich kann System empfehlen, einfach Binder für jede Farbe zu haben. Das habe ich nämlich tatsächlich mit Quattros. Habe ich für jede Farbe habe ich einen eigenen Binder, wo dann eigene Sortieren drin sind. Ja, es ist ein bisschen verschwenderisch, weil man dann bei, zum Beispiel bei Grün habe ich sehr wenig, wodurch der halt sehr viel Platz hat. Ja. Aber so für Playables oder so das zu haben, ist da ganz gut. Ringbinder nutze ich persönlich halt nur für Card Market tatsächlich. Da sind meine Card Market Sortierungen drin.
Ja, Card Market kommt bei mir in so den alten Ordner, den ich noch von Yu-Gi-Oh!-Zeiten habe. Da standen die einfach random und unsortiert einfach rein, immer wenn ich was einsortiere.
Ja, das funktioniert nicht, wenn du halt
warte, ich habe nicht so viele
zwei,
Karten.
4, 6, 8 solcher Ordner. Ich zeig's immer nur für die YouTuber-Leute. Ja. Halt voll, ich rede wirklich von voll, Toten stehen hast.
Ja, ja, klar. Nee, ich habe maximal, wenn überhaupt, mal irgendwie so 40 Karten online. Also bei mir ist das ja alles sehr casual und auch schon seit länger inaktiv tatsächlich. Genau, dann die nächste Frage ist von MediaOnOne bzw. Christian, der fragt, wie unterstütze ich am besten meinen Local Game Store, ohne für den ganzen Krempel, den ich gerne kaufen würde, eine Lagerhalle anbieten zu müssen? Das ist eine sehr schöne Frage im Sinne von, wie unterstütze ich meinen Local Game Store, obwohl ich wenig kaufe?
Ziemlich einfach. Es gibt, gerade für dich, lieber Christian, der ja einer von unseren mega coolen Mods ist, vielen Dank nochmal dafür, gibt es da eine sehr einfache Möglichkeit, die Möglichkeit, die ich auch gemacht habe. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Kunde, den der Fischkrieg 7 je gesehen hat. Ja, weil ich halt, ich glaube, in meinem Leben keine 50 Euro dort gelassen habe an Ware. Was einfach daran liegt, dass ich halt dort einfach nichts kaufe, weil ich das einfach nicht tue, weil ich von den Produkten einfach nichts kaufe. Dennoch würde ich mich als einen der stärksten Unterstützer des LGSs bezeichnen, weil ich mich extrem viel eben darum kümmere, wie funktioniert ein Turnier. Ich habe den Judge damals nur gemacht, den Level 1er damals noch, nur gemacht, damit wir einen Judge vor Ort hatten, damit wir sagen konnten, wir haben einen Judge für Turniere, wen man fragen kann. Sowas wie Posten von Turnieren, die dort laufen, organisieren von Turnieren, zu dem Local Game Store Owner hingehen und sagen, okay, wann hast du hier offen? Wann hast du keine Zeit, dich um irgendwas zu kümmern? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann man dir irgendwie was abnehmen? Kann man irgendwie dich unterstützen bei Organisation von Turnieren? Weil Organisation von Turnieren bringt auch Geld rein, Bekanntheit rein, bringt neue Leute rein. Und damit kann man was machen. Oder man geht hin und sagt, hey, ich bin gut in Social-Media-Bildern, Design oder so. Darf ich deine Werbung mitmachen und so weiter? Und die meisten Local-Game-Stores, entweder sagen sie natürlich sehr, sehr gerne, oder sie gehen sogar hin und sagen, okay, wir vergüten dir das ein Stück weit. Dann hast du sogar noch was für dich on top dabei gemacht und sie bekommen noch mehr dafür. Ja. Also wirklich in diese Soft Skills mit reinzugehen, sage ich mal, was Organisation, Unterstützung, Events angeht und so weiter und so fort. Dafür sind die meisten Local Game Stores sogar meiner Erfahrung nach sehr viel dankbarer, wie wenn du einfach irgendwie ein Display abnimmst.
Ja, total. Das ist halt das auch das Ding. Also je mehr man sich halt auch in der Community eben engagiert, ist es halt dann auch wirklich was man halt dann auch merkt. Und man wird dann auch immer näher mit einfach den Ladenbesitzern. Also ich habe das auch bei der 42 Southside in Berlin, wo ich ja regelmäßig auch noch spiele, war jetzt auch schon länger nicht mehr da, aber muss jetzt auch noch mal hingehen, wo ich halt dann auch sage, okay, das macht halt für mich einfach so viel Spaß, mich da auch reinzubringen. Die Pioneer-Community habe ich eine Zeit lang halt wirklich auch so jede Woche da angeschrieben, hey, wer ist alles dabei? Und dafür gesorgt, dass halt auch immer regelmäßig Leute da waren, dass dann auch, wenn dann irgendwelche Ankündigungen über Social Media waren, wenn ich irgendwo im Pre-Release bin, dass ich das halt dann auch vertagge und sage, wo ich dann irgendwie bin. Und halt generell so auch im Alltagsgeschäft so ein paar Aufgaben so übernehme. Wenn ich merke, es ist irgendwie viel los, dann muss jetzt die Ladenbesitzerin muss jetzt nicht die Turniere irgendwie verlesen, wer jetzt gegen wen spielt, sondern das kann man halt irgendwie dann selbst organisieren und sie weiß dann halt auch, dass sie den Leuten, die immer da sind, halt auch vertrauen kann. Also ähnlich wie bei dir mit Legacy. Genau. Irgendwann ist man einfach so der Ansprechpartner für diese Spielgruppe und ich glaube, das nimmt halt sehr viel Arbeit ab und wie gesagt, sei regelmäßig bei den Events mit dabei. Das muss ja nicht immer mit irgendwelchen Kosten verbunden sein, sondern ne, jeden Friday Night irgendwie spielen, wenn mal irgendwie eine Commander Night ist oder sowas vorbeigehen und halt nicht dazu tendieren, dann doch die günstigeren, also wenn man dann was kauft, eben gucken, ob der Local Game Store das nicht auch irgendwie hat. Und ich glaube, dann kann man schon den Local Game Store auch, ohne jetzt alles kaufen zu müssen, eben ganz gut unterstützen. Absolut. Dann haben wir zwei Fragen von zwei unterschiedlichen Leuten, die aber recht ähnlich beieinander sind. Und zwar einmal von Jan Tenner. Was haltet ihr von dem bald erscheinenden TCG Never Rift? Und einmal von Dexter2K. Was haltet ihr von dem neuen TCG Sorcery Contested Realm? zu Sorcery haben wir schon mal ein bisschen was gesagt, aber zu Neverrift sagt mir tatsächlich gar nichts. Was ist denn Neverrift?
Neverrift ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großartiges TCG. Es ist ein TCG, das ich euch gerne jetzt zeigen würde, da ich als einer der Leute ausgewählt wurde, die tatsächlich davon Previews bekommen und auch eigentlich ein Video dazu produzieren sollte für den Kickstarter, der dazu aktuell läuft, weil ich ein sehr großer Fan des Spiels geworden bin auf der Spielemesse. Das Problem ist, dass die Deutsche Post es vergeigt hat. Dankeschön, DHL, beste Firma.
Das macht Spaß.
Und mein Paket verschwunden ist. Zufällig.
Ja.
Und ja, deswegen mal gucken, was damit ist. Sonst kann ich sagen, Neverrift ist wirklich cool. Es macht mega Spaß. Ich bin mir noch nicht sicher, was dieses Booster-Kickstarter-Prinzip ist, weil es ist irgendwie ein Boardgame. Das, was ich so spannend finde, ist, du sitzt halt nebeneinander. Du sitzt nebeneinander und spielst halt einen Field Area Control Training Card Game. Das heißt, deine Kreaturen haben so, kennst du vielleicht aus Final Fantasy, solche nach links, nach rechts, nach oben, nach unten verschiedene Werte. Und je nachdem, wo du die ansetzt, flippen halt die anderen Sachen. Und das sind halt sehr viele verschiedene TCGs in einem TCG zusammengefasst. Ist wirklich cool, macht Spaß, ist ganz nett. Wird auch in Deutschland produziert von den guten Gate2Games in Magdeburg. Mit denen habe ich auch schon öfter was zu tun gehabt. Die sind wirklich lieb und nett. Und ja, ist ganz cool. Zum Sorcery Contested Realms muss ich sagen, Sorcery hatte für mich einfach immer das Problem, dass es irgendwie so ein, es wirkte nach so einem Ami-Only-Prinzip. Also es ist etwas, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt wüsste, dass ich es unbedingt haben will, ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich das instant kaufen könnte. Ich weiß, es gibt so ein paar Leute, ich glaube, der White Rabbit in
Köln oder Essen?
Essen, genau. White Rabbit in Essen, Taschengelddieb, also so Online-Stores haben das teilweise. Aber so wirklich da reinkommen, und zwar finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, weil es bei uns eben auch super spät irgendwie erst rausgekommen ist, zumindest meiner Auffassung nach. Ich habe schon vor Jahren, von gefühlt Jahren, von Rudy von Alpha Investments da Videos zugesehen. Und dann wurde es ganz, ganz still. Und dann kam es auf einmal in Amerika raus. Dann habe ich nachgeguckt. Dann gab es das hier überhaupt nicht. Jetzt habe ich wieder jetzt gucke ich gerade live nach. Und dann kann ich es auf einmal überall kaufen. Und es ist aber auch, die Preise dafür sind irgendwie im Keller von dem, was ich hier sehe. Und es wirkt nach nichts, wo ich sagen würde, yo, geil, habe ich Bock drauf.
Ja, das ist so ein bisschen mein Ding. Ich weiß noch, von Neverrift hast du mir halt auch erzählt, auch mit dieser Kickstarter-Geschichte. Und es tut mir halt wirklich leid, dass es nicht so geklappt hat. Ich hoffe, die machen trotzdem noch in Zukunft das, dass du da trotzdem noch irgendwie was bezeigen kannst. Aber da bin ich auch sehr gespannt, weil das Prinzip wirkt zumindest auf den ersten Blick mal ganz anders von diesem One-We-One-TCG-Thema. Und habe ich halt noch nichts von gehört, außer jetzt von dir. Und klingt nach einer Spielmechanik, die ich gerne mal irgendwie testen würde. Und Sorcery, ich bleib da, glaube ich, bei dem letzten Punkt, wo ich war. Wenn ich mal irgendwann Karten in die Hand bekomme, kann man das mal gerne testen. Es wirkt für mich halt sehr verkrampft. Man versucht, Oldschool-Magic zu rekapitulieren. So ein bisschen so, hey, wisst ihr doch die gute alte Zeit? Wir machen das jetzt einfach noch mal. Wo ich mir nicht sicher bin, wie gut das funktioniert. Wenn du sagst, die Preise sind im Keller, dann klingt das schon so ziemlich nach dem, was ich auch erwartet hätte, dass das jetzt einfach so ein Hype ist, so ein spekulativer Wert im Ankauf.
Dann es gibt halt so super seltene, anscheinend sehr teure Karten, aber also es ist irgendwie noch weirder wie Flesh and Blood. Ich fand Flesh and Blood am Anfang schon sehr weird.
Ja, und das ist halt das Ding. Jetzt wurde auch Rudy gesagt hat, von ihm kenne ich auch hauptsächlich nur die Posts über Sorcery, und ich glaube, er hat jetzt seine Boxen geflippt und deswegen ist das Thema wieder uninteressant für ihn. Er hat jetzt sein Geld damit gemacht und zieht jetzt weiter zum nächsten Hype-Thema. Aber ich meine, mich würde es ja auch freuen, wenn Sorcery tatsächlich ein gutes, spielbares Spiel wäre, was sich an Spieler eben richtet und was halt nicht nur sich auf die Fahnen schreibt, Oldschool-Magic zu reproduzieren, sondern auch so die Spielbarweise halt eben auch gut irgendwie anrichtet. Aber das kann ich halt nicht bewerten, bis ich es irgendwann mal gespielt habe. Und momentan habe ich halt auch keinen wirklichen Anreiz, neben halt anderen TCGs und Magic irgendwie das irgendwie zu spielen.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Also gerade ist ja gerade ist ja wieder so eine TCG-Hochzeit, wo ganz viele TCGs da sind. Das meine One Piece, Lorcaner und so weiter und so fort. Also plus halt die alten mit Flesh and Blood, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Deswegen ist es eine sehr große Hochzeit. Und das hatten wir schon mal. Und da hatten wir auch sehr viele Fragen zu anderen neu aufkommenden TCGs. Wir haben die immer gleich beantwortet. Wo wir halt sagen, ist ganz nett. Würden wir uns auch mal, wenn es irgendwo ist und uns das jemand erklärt, angucken. Mhm. Aber sich selber hinsetzen und das einfach von sich aus lernen und von sich aus was kaufen. Oder auch, wenn man was zugeschickt bekommt, von sich aus die Zeit finden, das einfach zu machen, ist wahrscheinlich einfach nicht so gegeben, weil wir einfach auch selber ja auch schauen müssen, wo wir mit unserer Freizeit in unserem Leben bleiben.
Eben, eben. Und Magic verschlingt schon echt einiges. Deswegen ist es auf jeden Fall immer so ein schwieriges Thema, neue TCGs. Aber ich kann das Interesse nachvollziehen.
Ja.
Gerade wenn mal Magic so ein bisschen angefressen ist in letzter Zeit, was ja auch nachvollziehbar ist. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, weil sie suggestiv ist und ich möchte damit aufklären, dass es nicht passieren wird. Und zwar von Grapeshot. Welche Karte wird als nächstes in Pioneer entbannt und warum ist es Cathus the Hidden Hand? Cathus the Hidden Hand wird nicht entbannt in Magic, in Pioneer, weil das eine, ja, einfach eine nicht spaßige Karte ist, damit zu spielen. Und ich habe mal auf die Bannlist geschaut. Also es ist halt dieses Legendary Matters. Ich glaube, das spielt auch mit diesem Legendary Mox so, wo du dann einfach endlos Legendary cyclest und keine Ahnung. Finde ich halt ganz, ganz schwierig, dieses Deck. Es ist so in derselben Riege wie der Balustrade Spy Deck, wo du einfach dein Deck flippst und dann mit dem Averter of Truth gewinnst. Das finde ich halt irgendwie, sind keine spaßigen Decks. Tatsächlich fände ich es interessant, so ein paar Sachen zu entbannen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob sie tatsächlich zu stark wären. Ich habe gerade auf Geological Appraiser geguckt. Und der ist ja noch nicht so alt. Und das Problem ist, wenn man den entbannen würde, wird es halt sofort wieder dieses Cascade-Deck geben, was einfach automatisch gewinnt, sobald du den spielst. Aber ich würde den viel lieber als Value-Piece spielen. Wirklich wie so ein Bloodbraid Elf ohne dieses Combo-Ding drin. Und
ja, aber
ich wünschte, es gäbe eine Form.
Schwierig. Also tatsächlich, lustigerweise, die Karte, die ich noch am ehesten sehen würde, einfach nur, weil ich das im aktuellen Pionierformat so ein bisschen vermisse, wäre tatsächlich Nexus of Fate, so ein Control-Piece nochmal einzubauen, dann irgendwie sowas zu machen. Das finde ich ganz spannend, weil Control, zumindest von dem, was ich mitbekomme, so ein bisschen das Schwächste der Archetypes ist. Das fände ich da ganz spannend. Oder wenn ich die Welt brennen sehen will, dann kann man ja Uro und Teferi entbannen. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich habe auch mal nachgeguckt und ich finde halt, bis auf den Nexus of Fate, der aus gutem Grund gebannt ist, don't get me wrong. Und es wird jetzt auch genug Leute geben, die jetzt so Standard-Vibes-PTSD haben und sagen, nein, auf keinen Fall, das war so schlimm damals. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das ist die einzige Karte auf der gesamten Liste, wo ich sage, yo, das ist gar kein Problem.
Ich könnte doch Argumente sehen für Walking Ballista und Winota Joiner of Forces.
Du willst nur Walking Ballista, weil du die gekauft hast. Gib's doch einfach zu.
Ja, das auch. Aber ich finde auch Walking Ballista, zum einen die Combo, in dem er Teil drin war, war nicht die brokenste Combo, die man auch leicht raushaten kann. Gerade wenn wir Amalia-Combo im Format haben, finde ich, kann man die Heliod Walking Ballista-Combo auch spielen eigentlich. Hat denselben Effekt. Und Winota, finde ich, das würde jetzt gerade ganz gut passen, weil als Winota gebannt wurde, war das ja so Teil von so einem Collected Company-mäßiges, ich cheate mir ganz viele Kreaturen ins Spielfeld. Und diese Art von Deck haben wir jetzt eigentlich nur noch in Agro-Decks. Und so ein bisschen fehlt so dieses mid-rangige Kreaturen-Deck, was nicht in der Combo endet. Klar kann man sagen, Winota endet ja in der Combo, aber ist keine definitive Combo wie jetzt Amalia-Combo, wie es jetzt einfach, ich habe diese zwei Pieces und dann töte ich dich sofort, sondern Winota spielt zumindest ein bisschen mit, du hast Kreaturen, mit denen du angreifen kannst, die kannst du interagieren mit Blockern, du kannst Winota halt Instant Speed removen. Und ich finde, das ist eine Spielart, die nicht allzu toxisch ist. Und das wäre, glaube ich, das einzige Argument, wo ich sagen würde, Winota, vielleicht könnte man drüber nachdenken, einfach nur, weil dazu jetzt gerade auch das so ein bisschen, Pioneer hat so ein bisschen ein Extremproblem, finde ich, wo selbst die Midrange-Decks müssen irgendwie Value reinschieten über Soren mit dem Vayne Ripper. Und der Rest ist dann halt entweder natürlich Phoenix ist Evergreen. Und ja, das wird ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das könnte es ein bisschen aufreiten. Aber auf gar keinen
Ansonsten
Fall Cathus.
Felidar Guardian ging ja vielleicht auch noch als Combo. Oder Leyline of Abundance, jetzt wo man Khan gebannt hat, könnte man vielleicht auch sogar überlegen. Aber Kirtis musste ich mir auch anschauen. Wir haben damals vor, ich glaube, knapp einem Jahr haben wir mal so eine Folge gemacht, wo wir über die Bandlist der Formate, die wir mögen, gesprochen haben. Ja. Also praktisch das, was wir gerade gemacht haben, in länger und ausführlicher. Ja. Und da habe ich dich auch gefragt, was Kirtis auf der Hidden Hand eigentlich so broke macht, dass der eigentlich entbannt werden kann. Und du auch hast damals schon gesagt, so nein, 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 auf keinen Fall. Und ich habe so, so schlimm kann das doch nicht gewesen sein. Und dann habe ich es mal gegoogelt. Googelt es. Es ist witzig. Und danach wisst ihr, warum der auf der Bandlist ist.
Ja, es ist halt einfach dieses Degenerate-Combo-Deck, wo du einfach Legendaries, also du arbeitest einfach mit Legendary in einer Art und Weise, wo du mit Legendaries einfach nicht arbeiten solltest und diese Restriktion von Legendary einfach nicht reinpasst. Und ich finde, wenn, dann haben wir Legendary-Support mehr bekommen, seitdem er gebannt worden ist. Und ich finde, das ist halt, das ist, glaube ich, nicht die Philosophie von Pioneer, wie Magic das gerne hätte. Und deswegen finde ich, ist er auch zu Recht auf der Bannliste. Und ich würde eher die Karten entbannen, die faire Kreaturen mit Range-Decks nochmal enablen würden, irgendwie mit reinnehmen. Oder halt Combo-Sachen, die aber nicht spellbasiert sind. So. Aber ja, soweit zum Ask Us Anything an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt für nächste Woche, schreibt uns gerne in den Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann war es das auch schon mit Folge 246 von Radio Ravnica. Wir nähern uns der 250, so langsam aber sicher. Das heißt, wenn ihr uns supporten wollt auf diesem Weg zu den 250 bzw. 300 und was auch immer noch danach kommt, dann könnt ihr uns gerne folgen auf YouTube, einmal Gamery, einmal MTG Blackset. Ihr könnt uns auch folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl und uns vor allen Dingen auch überall bewerten, entweder mit einem Like oder mit 5 Sternen. Das hilft uns sehr zu wachsen und in den Empfehlungsalgorithmen weiter nach vorne zu gehen. Dann haben wir natürlich Social Media, Instagram und Thread sind bei uns die Adressen. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und natürlich vielen Dank nochmal an Holy für das Fuelen auch dieser Folge. Und wenn ihr diese Getränke genießen wollt, dann könnt ihr vorbeischauen bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10 und Ravnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr schützt uns dabei indirekt, müsst keinen Cent extra Geld ausgeben. Das wird einfach uns gut geschrieben. Und wenn ihr uns aber direkt supporten möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Und so haben es zum Beispiel folgende Leute getan: Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche von Radio Ravnica wieder mit was auch immer in Modern Horizons 3 so passieren wird. In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.